Radio Island.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch wie immer live hier auf Radio Blau zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingsmagazins für Politik und Kultur Radio Island. Unsere Themen kurz im Überblick. Appeasement for Iran, wie der deutsche Staat das diktatorische Regime der Mullahs stützt. Bei uns doch nicht, ein Hörungang auf den Spuren rassistischer Diskriminierung in Leipzig. Kommen wir nun zu unserem ersten Beitrag, Appeasement for Iran. Das hatten sich die toleranten und gutgläubigen Menschen aber schön ausgedacht. Transmediterraner Kulturdialog sollte das sein. Und kritisch. Na klar. Der Orient e.V., der von nahezu allen Stiftungen unterstützt wird, die sich in Deutschland als fortschrittlich, emanzipatorisch oder sogar links verstehen, hatte für den 16.06. eine Veranstaltung zu den deutsch-iranischen Beziehungen geplant. Eingeladen war neben der absolut Iran-unkritischen Stiftung Wissenschaft und Politik auch Sheikh Atta, Botschafter des Iran. Nicht nur ist er Vertreter eines widerlichen Gewaltregimes, er war im Iran auch für zahlreiche Verbrechen persönlich verantwortlich. Aufgrund von Protesten von Exil-Iranern und islamismuskritischen Gruppen wurde die Veranstaltung mittlerweile abgesagt. Der folgende Beitrag handelt davon, warum man bei aller Toleranz und fernab jeglicher rassistischer Klischees keinen iranischen Staatsvertreter einladen kann. Und vom Thema der Veranstaltung selber natürlich, den deutsch-iranischen Beziehungen. Man höre und staune.
Dass der Iran eine Diktatur der hässlichsten Sorte ist, gilt ja im Allgemeinen als bekannt. Nur in Deutschland scheint sich das noch nicht rumgesprochen zu haben. Deutsche Firmen machen gute Geschäfte mit dem Iran, der deutsche Staat unterstützt sie dabei tatkräftig und finanziell und große Teile der deutschen Zivilgesellschaft bis hin zur Linken finden das auch noch gut und unterstützenswert. Deshalb nochmal für alle zum Mitschreiben. Im Iran regieren die Mullahs diktatorisch nach dem religiösen Recht der Scharia. Die vermeintliche Wahl ist keine, da tausende potenzielle Kandidaten schon vorher an der Kandidatur gehindert werden. Frauen werden grundsätzlich als Kandidatinnen abgelehnt. Ethnische und religiöse Minderheiten, Gewerkschafter, kritische Studierende und Intellektuelle sind Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Die Regierung und die Milizen traktieren ihre Bevölkerung aufs Schärfste. Es herrscht ein Klima dauernder Überwachung und Kontrolle. Von demokratischen Rechten wie Meinungsfreiheit etc. ist im Iran keine Spur. Ständig werden Zeitungen und Homepages verboten. Der Zugang zum Internet ist zensiert. Regimegegner oder Gegnerinnen werden verhaftet, verschleppt und eingesperrt. Folter ist in den Gefängnissen an der Tagesordnung. Viele Inhaftierte überleben ihre Haftzeit nicht. Nach Angaben von Amnesty International wurden im letzten Jahr mindestens 346 Menschen hingerichtet. Die Dunkelziffer liegt weit höher. Die Todesstrafe steht im Iran zum Beispiel auch auf Homosexualität, Drogendelikte, Prostitution, Ehebruch, unerwünschte sexuelle Handlungen wie Sex vor der Ehe und auf Gotteslästerung. Faire Gerichtsverfahren gibt es natürlich meistens nicht. Zudem ist der Iran das einzige Land, in dem die Todesstrafe auch gegen Minderjährige verhängt wird. Derzeit sitzen etwa 130 Jugendliche in einer Todeszelle und warten auf ihre Hinrichtung. Der jüngste unter ihnen ist gerade 12. Die Todesstrafe wird noch regelmäßig durch die besonders qualvolle Methode der Steinigung vollstreckt, selbst gegen Vergehen wie Ehebruch. Auch die Kreuzigung ist im iranischen Recht noch vorgesehen. Daneben existieren Körperstrafen wie Auspeitschen und Amputationen von Händen oder Füßen, auch schon wegen Diebstahls. Besonders benachteiligt sind die Frauen im Iran. Sie werden sowohl faktisch als auch rechtlich diskriminiert und unterliegen den ständigen Kontrollen der Milizen. Anders als von deutschen und europäischen Relativistinnen, jedweder Couleur immer wieder behauptet, ist es nämlich nicht deren Kultur, die nun mal anders sei und so respektiert werden müsse, wolle man tolerant sein? Damit fällt man all den Menschen in den Rücken, die sich gegen das Regime in Teheran wehren und für demokratische Reformen kämpfen. Der Iran ist für einen großen Teil seiner Bewohner und Bewohnerinnen nämlich vor allem eins, eine brutale Diktatur. Doch damit nicht genug. Die iranische Regierung, allen voran der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad, machen immer wieder durch ihren Antisemitismus, durch ihre Drohungen gegenüber Israel und durch Holocaustleugnung auf sich aufmerksam. Der aktuelle geistliche Führer im Iran, Ali Khamenei, erklärte noch in den 90er Jahren sein Ziel damit, Israel von den Seiten der Geschichtsbücher zu tilgen. Es gebe nur eine Möglichkeit zur Lösung des Nahostproblems: die Vernichtung und Zerstörung des jüdischen Staates. Diese Drohungen gegenüber Israel wurden bekanntlich von anderen Führern des Regimes und von Präsident Mahmoud Ahmadinejad wiederholt. Israel must be wiped out of the map. Erst im April 2009 auf der UN-Antirassismus-Konferenz in Genf sagte er: Der Zionismus, also das Eintreten für die Existenz eines jüdischen Staates, sei reiner Rassismus und reiner Rassismus müsse, na was wohl, vernichtet werden. Es handelt sich dabei nicht um die Interpretation unserer Redaktion oder um einen Übersetzungsfehler, sondern um die offizielle deutschsprachige Version des iranischen Staates. Bekanntlich steht der Iran ja seit 2002 in Verdacht, eine Atombombe zu bauen. Hinweise dazu kamen vom Nationalen Widerstandsrat Iran, der die Internationale Atomenergiebehörde darüber benachrichtigte, dass der Iran nukleare Anlagen ausbaue, was der Staat aber geheim halte. Einer Überprüfung durch die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde verweigerte sich der Iran zunächst, obwohl er zu den Unterzeichnerstaaten des Atomwaffensperrvertrages gehört und damit zur Transparenz verpflichtet ist. Während sich die USA für einen Stopp des Atomprogramms einsetzten und den Fall vor den UN-Sicherheitsrat bringen wollten, wurden Deutschland, Frankreich und Großbritannien unter dem Kürzel E3 dem Iran technologische Unterstützung an, sofern er kooperierte und die Inspektoren ins Land ließ. Doch trotz der mangelnden Mitarbeit des Iran wurden ernstzunehmende Schritte weiter verschleppt. Das sogenannte Pariser Abkommen vom November 2004 beinhaltet keinen Stopp des Atomprogramms, sondern lediglich eine vorübergehende Aussetzung. Zudem handelt es sich bei dieser Vereinbarung nicht um eine rechtliche Verpflichtung Irans, sondern um eine vertrauensbildende Maßnahme auf freiwilliger Basis. Der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer sagte dazu: Europa habe über die Aktivitäten des Iran einen Schutzschild gespannt. Und genauso hat der Iran das auch verstanden und arbeitete weiter unbeirrt an seinem Atomprogramm. Mittlerweile ist es für die Verhinderung einer Atombombe schon fast zu spät. Dazu Jonathan Weckerle vom Mideast Freedom Forum und der Kampagne Stop the Bomb, die sich gegen die iranische Atomwaffe wendet.
Iran hat das Know-how, eine Bombe zu bauen. Das haben sie teilweise selber entwickelt, teilweise weiß man es auch, haben sie es über Pakistan erhalten. Es gibt eben diesen bekannten sogenannten Vater der pakistanischen Atombombe, Abdul Qadir Khan, von dem man weiß, er hat eben das Know-how auch verkauft, unter anderem an den Iran. Das Zweite, wenn man eine Atombombe bauen will, sind eben die ein Trägersystem, um sie ans Ziel zu bringen. Erst vor kurzem wurde eine neue Rakete mit noch schnellerer Startzeit und noch größerer Reichweite getestet und man weiß, dass es auch Blaupausen und Modelle gibt, die eben genauso ausgerichtet sind, dass sie eben einen Atomsprengkopf tragen können und eben auch nicht auf dem Boden detonieren, sondern in einer gewissen Höhe, die eben genau der Höhe entspricht, wie sie für einen Atomsprengkopf gedacht ist. Der schwierigste Teil eines Atomwaffenprojekts ist eben die Anreicherung von Uran. Das ist das, worum sich die Debatte in den letzten Jahren gedreht hat. Auch da muss man inzwischen sagen, ist es nicht gelungen, den Iran zu stoppen. Er hat das Know-how, das Uran niedrig anzureichern. Er hat inzwischen auch eine genügende Menge an niedrig angereicherten Uran eben produziert, um es mit der Technik, die er eben auch hat, also diese Zentrifugen, sozusagen nochmal und nochmal und nochmal durchzujagen, um dann in vergleichsweise, wenn man die Zeit bis dahin betrachtet, vergleichsweise kurzer Zeit auch genug Sprengstoff zu erhalten. Also ob das jetzt schon der Fall ist oder in relativ kurzer Zeit, Monaten oder vielleicht in einem Jahr der Fall ist, da gehen die Debatten auseinander. Aber es geht immer mehr, zeichnet sich ab, dass diese sogenannte technologische Schwelle, von der lange Zeit die Rede war, beim Iran eigentlich überschritten ist. Das heißt aber noch nicht, dass der Iran die Bombe hat. Es bedarf nach wie vor eben noch der Entscheidung, dann aus dem, was man an Wissen und Material hat, eben tatsächlich eine Bombe zu bauen.
Der Iran bestreitet natürlich, dass seine Urananreicherung militärisch nutzbar gemacht werden soll. Und während in Europa emsig darüber debattiert wird, wie man dem Iran helfen könne, das Vertrauen zurückzugewinnen, malt der damalige Präsident Hashimi Rafsanjani auf einer Konferenz im Jahr 2005 schon mal aus, was ein iranischer Atomschlag gegen Israel bedeuten würde. Auch wenn 100.000 Iraner ruhmreich in den Tod gerissen würden, würde die islamische Welt einen Gegenschlag noch überleben, während Israel schon beim Einschlag vernichtet sei. In der religiösen Ideologie der Märtyrer wäre ein atomarer Erstschlag, also gerade wegen der vielen Opfer im eigenen Land, der schnellere Weg zum Paradies. Doch immer wieder wird die Gefährlichkeit der iranischen Atombombe gerade unter Hinweis auf die israelische Atombombe relativiert. Über den spezifischen Unterschied der beiden Fälle befragen wir noch einmal Jonathan Weckerle.
Man kann natürlich jetzt die Gründe aufzählen, warum zum Beispiel israelische Atomwaffe keine so eine Gefahr darstellt wie die in den Händen des Iran. Also man kann sagen, Israel stößt keine Drohungen bis hin zur Vernichtung gegen irgendwelche Nachbarstaaten aus. Israel ist nicht dafür bekannt, dass es internationale islamistische oder sonst wie terroristische Kräfte eben jetzt schon mit allem, was zur Verfügung steht, unterstützt. Das macht im Gegensatz dazu der Iran. Die israelische Nuklearbewaffnung hat im Nahen Osten keinen Rüstungswettlauf ausgelöst, was er eben auch schon durchaus realistisch zeigt, wie die Gefahr eigentlich trotz aller Rhetorik eingeschätzt wird, seitens etwa der arabischen Regimes. Die fühlen sich nämlich keineswegs von Israel bedroht, vom Iran seit der Revolution, aber sehr wohl. Also man sieht, dass überall im Nahen Osten plötzlich anfangen, die Regimes anfangen, sich für Atomtechnik zu interessieren. Und es ist kein Geheimnis, dass wenn es nicht gelingt, den Iran auf dem Weg zur Bombe noch zu stoppen, es sicherlich ein Dammbruch sein wird und man in kurzer Zeit einen nuklearen Nahen Osten hat mit all den Risiken, die damit verbunden sind.
Wenn der Iran also tatsächlich in den Besitz der Atombombe kommt, hat das fatale Folgen für die Region und höchstwahrscheinlich für die Sicherheit in der ganzen Welt.
Dagegen setzt die deutsche Position im internationalen Vergleich auf Appeasement und Kollaboration mit dem Iran. Bei einem jährlichen Exportvolumen von über 4 Milliarden Euro steht die deutsche Wirtschaft an der Spitze der Handelspartner. Trotz des Rückgangs der Wachstumsraten in den letzten Jahren wurden die bilateralen Geschäftsbeziehungen mit dem Iran stetig erweitert. So sind nach Angaben der iranischen Tageszeitung Iran Daily 1700 deutsche Firmen im Iran aktiv. 75% aller kleinen und mittelständigen Betriebe sind mit deutscher Technologie ausgestattet. Michael Tokus, ehemaliger Präsident der Deutsch-Iranischen Handelskammer, bestätigt außerdem, dass fast alle großen deutschen Konzerne und viele kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland Geschäfte mit dem Iran betreiben. Einige Beispiele dafür sind Daimler, MAN und VW, die unter anderem Fahrzeugtechnologie, Ersatzteile und LKWs in den Iran exportieren. Die Firma Linde baut Großanlagen für die petrochemische Industrie. Auch der Energiekonzern RWE beteiligt sich an Geschäften mit dem Iran. Der aktuelle Bau der Nabucco-Pipeline, mit welcher Gas aus dem Nahen und Mittleren Osten nach Europa transportiert werden soll, versteht sich als weiterer Schritt, die Beziehung zwischen Deutschland, der EU und dem Iran auszuweiten. So kann man hinsichtlich der Gaslieferungen unabhängiger von Russland werden. Was dabei oft verschwiegen wird, ist die wachsende Abhängigkeit vom iranischen Regime. Die lukrativen Geschäfte scheinen trotz Wirtschaftskrise zu boomen. In vorderster Reihe ist natürlich auch die Firma Siemens mit von der Partie. Sie lieferte beispielsweise eine hochleistungsfähige Intelligence-Plattform. Mit ihr können sämtliche Arten der Telekommunikation automatisch ausgewertet, gespeichert und mit anderen Datensätzen verbunden werden. Politisch unliebsame Profile sind so einfacher ausfindig zu machen. So beteiligen sich deutsche Firmen nicht nur am Ausbau des industriellen Sektors im Iran, sondern liefern gleichzeitig noch Technologie, die den Mullahs es ermöglicht, ihre Repression gegenüber Minderheiten oder oppositionellen Kräften zu forcieren. Jonathan Weckerle verdeutlicht, warum von einer ganz direkten Unterstützung des iranischen Regimes durch Deutschland gesprochen werden kann.
Also auch noch 2008 kann man sagen, trotz Wirtschaftskrise, trotz aller Debatten, die es da eben schon lange gab, ist der Export nochmal um 10% angestiegen. Das Volumen in Euro ausgedrückt, etwa 4 bis 5 Milliarden Euro, das ist natürlich erstmal nicht viel, aber entscheidender ist nicht die Quantität, sondern vor allem die Qualität der aus Deutschland gelieferten Güter. Es handelt sich da eben hauptsächlich um schwer ersetzbare Technologie, sei es für Produktionsanlagen, die es jetzt schon gibt und die eben auf Ersatzteile angewiesen sind, weil ganz viele Fabriken und sonstige Betriebe eben einfach mit deutscher Technologie ausgestattet sind, oder ganz besonders nochmal um Technik für den Energiesektor, der eben die Stütze des Regimes darstellt.
In der deutschen Öffentlichkeit ist wenig über die Handelsbeziehung zwischen Deutschland und dem Iran bekannt. Nur wenn es allzu offensichtlich ist und Deutschland Angst um sein internationales Ansehen fürchtet, werden einzelne Geschäfte auch mal öffentlich geläutert. So machte letztes Jahr die Firma SPG aus Siegen deutsche und internationale Schlagzeilen. Jonathan Weckerle kann dazu einiges berichten.
Letztes Jahr gab es einen Skandal, wo eben eine Firma Steiner für eine Anlage für den Energiesektor im Wert von 100 Millionen Euro geliefert hat. Da ist dann bei rausgekommen, dass da der lokale Staatssekretär am Wirtschaftsministerium, ein gewisser Hartmut Schauerte, eben von der CDU eine zumindest sehr fragwürdige Rolle gespielt hat und sich dafür eingesetzt hat, dass der Deal zustande kommt.
Während sich Angela Merkel also international als Israel-Freundin präsentiert, wirkt die deutsche Wirtschaft ungestört als direkte Stütze des iranischen Regimes. Seit aber Ahmadinejad der Welt die ideologische Grundlage der Mullah-Diktatur, nämlich Holocaustleugnung, Judenhass und Israelvernichtung, wieder bei jeder Gelegenheit nachdrücklich in Erinnerung ruft, gerät Berlin zusehends in die Bredouille. Es sieht ja international nicht gut aus, wenn Holocaust-Mörder mit Holocaust-Leugnern gemeinsame Sache machen. Müntefering, seinerzeit Vizekanzler, deutete den Weg aus dem Dilemma. Berlin fordert eine Reaktion auf Ahmadinejad, und zwar eine internationale. Gut gemacht. Nur die EU und die Vereinten Nationen können etwas bewegen. Den Kopf mal wieder aus der Schlinge der Verantwortung gezogen. Das Leitmotiv hierzulande, Business as usual.
Dass, wenn es sozusagen ein Sanktionspaket gibt, etwa im UN-Sicherheitsrat oder Europarat, da hat Deutschland, wenn ich da richtig informiert bin, schon immer mitgestimmt, aber es ist einfach keine Kraft, die etwas vorantreibt. Im Gegenteil, man versteckt sich eigentlich immer ziemlich stark hinter diesen internationalen Institutionen, also insbesondere dem UN-Sicherheitsrat, wo einfach alle wissen, da werden mit, nicht zuletzt eben wegen China und Russland, die nochmal ganz andere Beziehungen zum Iran haben, da wird es keine wirklich greifenden Sanktionen geben, die durchgesetzt werden können. Deutschland sagt dann so, ja hier, wir wollen alles unilateral machen, weil da auch der Druck erhöht wird, aber das ist eine Ausrede, es ist eben eine Entschuldigung dafür, nichts zu machen.
Der Bundestag spricht sich gegen eine Isolierung des Iran aus. So hat der deutsche Staat die Hermes-Bürgschaften für den Handel mit dem Iran in den letzten Jahren stetig ausgebaut. Hermes-Bürgschaften dienen hiesigen Unternehmerinnen als Investitionsschutz, um im Ausland Geschäfte zu betreiben. Falls mal ein Geschäft platzt, sind diese Bürgschaften dazu da, den finanziellen Verlust abzufedern. Die meisten und auch voluminösesten Hermes-Bürgschaften werden an Unternehmerinnen ausgeschüttet, die mit Firmen im Iran Handel betreiben. Doch die deutsche Regierung unterhält nicht erst seit gestern beste Beziehungen zu den antisemitischen Mullahs. Bereits 1984, zu Zeiten des Iran-Irak-Krieges, stattete der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher dem Teheraner Regime eine Stippvisite ab. Er war der erste sogenannte westliche Außenminister, der den Iran besuchte und damit außenpolitisch zu mehr Anerkennung verhalf. 1994-95 trainierte zum Beispiel der BND iranische Geheimdienstler in München. Auch unter Rot-Grün, so Werner Schölzke, Präsident des Deutschen Nah- und Mittelostvereins, war und wird Deutschland der Wunschtechnologiepartner Irans sein. So kann man die Liste der Beispiele für die guten Beziehungen bis ins Unendliche fortführen. Dass es trotz internationaler Empörung über die Teheraner Diktatur und unter Verweis auf einen eventuell baldigen Besitz der Atombombe der Mullahs bisher zu keinen wirksamen Sanktionen gekommen ist, verdankt die Weltgemeinschaft neben China, Russland, Österreich und der Schweiz vor allem Deutschland.
Spätestens nach dem Ende der Präsidentschaft Bush hat sich in Deutschland noch mal ein großes ein großer Widerwille breit gemacht dagegen, den Handel mit dem Iran selbst auf die sanfte Weise, wie es bisher der Fall ist, einzudämmen. Ein Beispiel, das wir auch mit der Kampagne Stop the Bomb skandalisiert haben, war eine Konferenz des Nah- und Mittelostvereins NUMOV, der mit Ehrenvorsitzendem Gerhard Schröder in Berlin und in Düsseldorf zwei große deutsch-iranische Handelskonferenzen gemacht hat. Da haben bis zu 200 deutsche Unternehmen teilgenommen und da hat der iranische Ölminister teilgenommen. Wenn man dann sich die Aussagen anschaut, etwa dieses Ölministers, die er im Handelsblatt oder in der FAZ gemacht hat, wo also Zeitungen, insbesondere im Handelsblatt, wo wirklich gegen die Handelsbeschränkungen polemisiert wurde und gesagt wurde, wie die deutschen Unternehmen leiden und wie jetzt die Chinesen die Geschäfte wegnehmen und so weiter und so fort. Da wurde ihm großen Platz eingeräumt und er hat einfach ganz klar geschildert, dass er alles dafür tun wird, dass die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, zwischen Europa und dem Iran nochmal wachsen, nämlich über den Energiesektor. Dass man weiß, dass der Iran über gewaltige Vorkommnisse oder Vorräte an Gas und Erdöl hat. Wenn man dann sich liest, was hat der Ölminister gesagt, er sagt ganz klar, ihr braucht unsere Energie, ihr wollt von Russland unabhängiger werden, überhaupt euer Energiebedarf steigt, ihr braucht das, wir geben euch das, aber wir geben euch das nur, wenn ihr bei uns investiert. Das heißt, wenn ihr uns die Technologie liefert, mit der wir dann das Öl und Gas exportieren können. Und wer zu spät kommt, hat eben verloren. Er hat auch eine Zahl genannt, also bis 2025 sollen 500 Milliarden Euro in den Energiesektor im Iran investiert werden. Gleichzeitig soll eben die Ausfuhr aus dem Iran drastisch erhöht werden. Also alles, was bisher an Handelsbeziehungen mit dem Iran besteht, ist dabei eigentlich sich geradezu zu vervielfachen.
Betrachtet man das außenpolitische Establishment in Deutschland, welches einen außerordentlichen Einfluss auf die Außenpolitik in Deutschland genießt, dann wird es von Deutschland wohl nie zu ernsthaften Sanktionen kommen. Nicht eine Einschränkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran wird da gefordert, sondern genau das Gegenteil. Politikberatende Institutionen, allen voran das Institut für Politik und Wirtschaft, kurz SWP, schlagen einen offeneren Umgang und einen Ausbau der Handelsbeziehungen vor. So wird offen die Meinung vertreten, dass verlässliche Beziehungen zum Iran, dem Land der zweitgrößten fossilen Energieressourcen, von erheblichem strategischen Gewinn sind. Christoph Bertram, ehemaliger Leiter der Stiftung, veröffentlichte sogar ein Buch »Partner, nicht Gegner« für eine andere Iran-Politik. Dieses will er als Konzeption für ein gemeinsames Vorgehen Deutschlands und der USA beim Thema Iran verstanden wissen. Dabei geht es um Regimeanerkennung statt Isolierung, Zusammenarbeit statt Konfrontation, Ausweitung der Handelsbeziehungen statt Sanktionen, Dialog statt Beschuldigungen. Jonathan Weckerle mit einem weiteren Beispiel.
Wenn man schaut, was ist das deutsche Interesse, dann kann man etwas sehen, das kann man sehr klar formuliert sehen, etwa in einem Text von Johannes Reisner, das ist der Iran-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist die Stiftung Wissenschaft und Politik ist der größte und bei weitem einflussreichste Think Tank in Deutschland mit großem Einfluss, besonders auch auf die Außenpolitik. Dort wurde im Mai diesen Jahres eine Studie zum Thema deutsche Nahostpolitik veröffentlicht. Der Iran-Beitrag ist eben von Johannes Reisner und er fängt genau damit an zu sagen, ja, diese Spannung mit den USA und mit Israel, das ist ein Problem. Und dann schaut man, es ist aber nicht ein Problem, sozusagen die Vernichtungsdrohung etwa gegen Israel an sich, sondern dass diese ganzen Sachen die deutschen Interessen, unter anderem auch die deutschen Handelsinteressen bedrohen. Das heißt, das Interesse, das aus diesem Text, wenn man ihn liest, einfach sehr klar herauskommt, auch wenn sozusagen es ein paar Phrasen natürlich einbaut, ist einfach ganz klar, wir wollen weiter Business as usual machen, wir wollen mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun haben, unsere Geschäfte machen, unsere Interessen wahren und um das zu machen, müssen wir halt irgendwie mit dem Regime reden. dass bei diesen Gesprächen irgendwas rauskommen soll, das wird noch nicht mehr ernsthaft angedeutet. Also es wird nicht mal ernsthaft angedeutet, dass etwa das Atomprogramm dadurch gestoppt werden soll. Also es gibt auch ein Zitat von Reisner, wo er dann gefragt, naja, jetzt irgendwie Chaos im Nahen Osten oder die iranische Atombombe. Man muss sich ja schon fragen, was schlimmer ist. Also in solchen Diskussionen ist klar, es wird eigentlich der Iran und das Atomprogramm nicht als Gefahr gesehen und entsprechend sind diese ganzen Argumentationen, wie jetzt die Politik aussehen sollte, eigentlich nur darauf ausgerichtet, irgendwie dieses Bedrohungsszenario zu bestreiten. Da sind Verhandlungen nicht mehr als Pseudoaktivitäten.
Wenn die Stiftung Politik und Wissenschaft nicht bekanntermaßen so einen hohen beratenden Einfluss auf die deutsche Außenpolitik hätte, könnte man die gelesenen Zeilen als Satirebeitrag in der Titanic verstehen. So erhalten sie aber entblößende Funktion gegenüber der vertretenen Meinung in Deutschland. Das macht Angst.
Ein radikaler Regimewechsel im Iran könnte die Bombe also noch verhindern. Aber natürlich bleibt die Frage, wie ein solcher Regimewechsel aussehen könnte. Die Wahlen im Iran werden im Allgemeinen überschätzt. Alle gewählten Vertreter sind dem religiösen Wächterrat unterstellt. Und so stellt auch keiner der zur Wahl stehenden Reformer das Regime ernsthaft in Frage. Ein tatsächlicher Umbruch kann also nur durch eine starke Zivilgesellschaft bewirkt werden. Zivilgesellschaftliche Initiativen gibt es viele im Iran. Und sie alle leiden unter den Repressionen und dem religiösen Terror des Regimes. Europa und insbesondere Deutschland stützt aber gerade nicht die Zivilgesellschaft, sondern eben dieses Regime und fällt damit den Demokraten und Demokratinnen im Iran in den Rücken. Dialog und Verständigung übt man hierzulande vor allem mit fanatischen Islamisten.
Kurz noch zur Information für euch betreffend des Beitrages Appeasement for Iran. Stop the Bomb macht übrigens eine Petition gegen Handel mit dem iranischen Regime, die schon von sehr vielen Menschen unterzeichnet wurde, unter anderem von dem Sozialwissenschaftler Micha Brumlik, der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und dem Sänger der Band Egotronic. Wenn ihr ebenfalls unterzeichnen wollt, könnt ihr das tun unter www.stopthebomb.net. Kommen wir nun zu unserem zweiten Beitrag. Leipziger Studierende laden dazu ein, sich auf die Suche nach den Spuren rechtsmotivierter Gewalt zu begeben. Unter dem Motto »Bei uns doch nicht, wirklich nicht« erstellten sie einen Hörrundgang quer durch Leipzig. Der ist seit einem Monat öffentlich zugänglich und wird von einer Ausstellung begleitet. Dieser Beitrag soll euch einen Einblick in den Hörrundgang geben, aber auch die Grenzen des Projektes aufzeigen.
Nächste Haltestelle, Lindenauer Markt.
Vier Gurken 1 Euro, Kilo Strautomaten nur 2 Euro.
Es war auch einer dieser lebhaften Tage, als das Zentrum Lindenaus zum Schauplatz einer Gewalttat wurde. Im Sommer vor 3 Jahren wurden 2 junge Männer auf dem Marktplatz unvermittelt angegriffen. 2 rechtsradikale Jugendliche beschimpften sie als Zecken, schlugen einen der beiden zu Boden und ergriffen dann die Flucht. Die umstehenden Menschen sahen dem Geschehen reglos zu, reagierten nicht einmal auf die Hilferufe der Jungen. Martin erinnert sich sehr genau an diesen Abend.
Wir waren auf dem Weg in eine Kneipe. Abends, es war irgendwie im Sommer vor 3 Jahren und waren nur vorher in der Bank, wollten Geld abheben. Und als wir die Bank verlassen hatten, da warteten schon 2, naja, rechtsradikale Jugendliche davor auf uns. Die haben uns irgendwie offensichtlich gesehen und haben uns unmotiviert von hinten angegriffen. Haben sich relativ gut aufgeteilt auf uns 2, also jeder wollte sich einen vornehmen. Und der Freund ist tatsächlich richtig gehend attackiert worden, ihm blieb dann nur noch übrig, sich irgendwie hinzuhocken und um Hilfe zu rufen. Und ich konnte dem anderen, der mich verfolgte, dem konnte ich gerade so noch entkommen. Ja, unangenehm war die Situation auch gerade deshalb, weil wenn man sich umgeguckt hat, zum Beispiel zur Haltestelle, also zur Straßenbahnhaltestelle hingesehen hat, da eine ganze Menge Leute einfach nur zugesehen haben und irgendwie nicht eingegriffen hatten, nur angegafft. Da rührte sich keiner irgendwie zu uns zu kommen, um uns entweder in einer entscheidenden Situation zu helfen oder danach zu fragen, ob alles okay ist. Also da hat sich keiner gerührt. Das war eher, naja, wie so ein Schaustück für die Leute. Also was Kurioses, was sie da gesehen haben.
Das war ein Ausschnitt aus einem der über 20 Hörbausteine des akustischen Rundgangs Bei uns doch nicht. Hier werden Orte vorgestellt, die in irgendeiner Art und Weise schon mal Schauplatz rassistischer, faschistischer oder diskriminierender Gewalt waren oder immer noch sind. Dabei geht der Gewaltbegriff der Initiatorinnen über die körperlich direkte Form hinaus, auch subtilere Arten von Gewalt wie Parolen oder Pöbeleien sollen thematisiert werden. Dem Projekt ist es wichtig, Ereignisse zur Sprache zu bringen, die sonst in der Öffentlichkeit untergehen. Diese Themen sind nach den Himmelsrichtungen in 4 Blöcke unterteilt. Im Leipziger Westen geht es beispielsweise um das NPD-Büro in der Odermannstraße und um den Nazi-Angriff auf Sinneding. Im Süden der Stadt werden unter anderem Schmierereien am Conner Island und Steinwürfe aufs Linksnet thematisiert. Im Norden gibt es auch einen Track zu Alltagsrassismus und im Osten Leipzigs geht es um Angriffe auf alternative Projekte und um die Forderung der Todesstrafe auf Nazi-Demos. Gerahmt ist das Ganze von einem Prolog, in dem einige Begrifflichkeiten geklärt werden und die Relevanz des Projekts umrissen wird, und einem Abspann. Die Hörstücke bestehen neben Geräuschen, Musik und Kommentierung auch aus zahlreichen O-Tönen von Protagonistinnen. Tina vom Hörrundgang erklärt, wie die Themen und die dafür sprechenden Leute ausgewählt wurden.
Ja, also das entstand meiner Meinung nach erst richtig in der Recherchephase. Wir haben angefangen, wir hatten konkrete Vorstellungen schon. Natürlich, weil wir halt auch mit Chronicle zusammenarbeiten. Wir haben uns angeschaut, welche Vorfälle sind da schon dokumentiert worden und welche erscheinen uns als besonders erwähnenswert für einen Hörrundgang. Gut dokumentierbar, auch hörbar. Und danach sind wir dann halt auf die Menschen zugegangen, die das erlebt haben, die damit zu tun hatten. Wir sind auf Menschen zugegangen, die sozusagen in der Metaebene arbeiten, also hatten Kontakt zum Antidiskriminierungsbüro, zur RAA, Opferberatungsstelle zum Beispiel. Und ja, das Faszinierende für mich, oder das Erschreckende eigentlich für mich war, dass sobald ich angefangen habe, ja, mich mit einer Sache zu beschäftigen, erzählt der andere, ja, dort und dort ist das passiert, frag doch mal den nach. Also, und dann kommen wir von einem ins andere und also am Ende ist zwar das Produkt jetzt fertig, aber es müsste noch viel länger weitergehen.
Das Ergebnis kann man nun entweder herunterladen und selbst die Orte aufsuchen, die in den Hörstücken beschrieben werden. Oder man besucht die Wanderausstellung, wo jeder Hörbeitrag noch mit einem Bild vom jeweiligen Ort begleitet wird. Mithilfe des Theodor-Heuss-Kolleg konnte das Ganze finanziell realisiert werden. Die Stadt Leipzig und der Studentinnenrat unterstützen das Projekt ebenfalls. Eine Gruppe Leipziger Studierender hat für die Umsetzung des Hörrundgangs gesorgt. Genauso breit gefächert wie ihre Fachrichtungen und Erfahrungen mit dem Thema Diskriminierung war auch ihre Motivation, an dem Projekt mitzuwirken, erzählt Tina vom Hörrundgang.
Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen. Natürlich, weil die 14 Menschen, die den Hörrundgang erstellt haben, mit ganz unterschiedlichen Motivationen reingegangen sind. Und das sind vor allen Dingen auch persönliche Erlebnisse gewesen mit rechtsmotivierter Gewalt, wo sich dann einige gesagt haben, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich bin selber betroffen, Freunde, Freundinnen von mir sind betroffen, ich möchte was dagegen tun. Und wie ich zum Beispiel, ich habe mich vorher schon ganz oft mit dem Thema auseinandergesetzt und finde halt die Form, das in einem Hörrundgang rüberzubringen, ja, die fand ich so gut, dass ich gesagt habe, da möchte ich gerne mitmachen.
Auffällig an den Hörstücken ist, dass nicht durchgängig alles kommentiert wird. Einige Meinungen von befragten Personen werden kommentarlos stehen gelassen. Zu anderen Äußerungen formulieren die Projektinitiatorinnen ein klares Statement. Tina erklärt, wie es zu dieser Mischung gekommen ist.
Wir haben die verschiedenen Tracks ja in Gruppen aufgeteilt. Also es waren verschiedene Leute für verschiedene Tracks zuständig, die das dann auch ganz eigenverantwortlich künstlerisch verarbeitet haben. Es gab leider keine großen Pläne, ob der Inhalt, Kontext akzeptiert worden ist. Es lief halt nur über die 4 Frauen, Mädchen, die sozusagen das Projekt geleitet haben. Und insofern sind diese Tracks natürlich ganz personengeschnitten. Also das auf jeden Fall. Es sind verschiedene Leute daran mitgewirkt. Mir persönlich war es halt ganz wichtig, Kommentare dazu zu schreiben. Aber andere wollten es vielleicht nicht. Und konnten es nicht aufgrund von, weil man sich natürlich dann damit auseinandersetzen muss und es ganz schwierig ist, Formulierungen zu finden und so weiter und so fort. Und wo es halt auffällig war, dass wir das jetzt nicht so durchgehen lassen wollen, dann haben wir schon nochmal verändert. Das ist aber halt, finde ich, ein extrem schwieriger Prozess auch gewesen.
Einerseits ist diese Autonomie in der Projektumsetzung gut zu heißen. Andererseits besteht dabei aber die Gefahr, dass die Hörerinnen mögliche Botschaften der Hörbeiträge falsch verstehen könnten, wie beispielsweise bei dieser Anwohnerbefragung in Grünau.
Natürlich wohnen in Grünau viele Menschen, die vom sozialen Status her nicht sonderlich gut gestellt sind. Die reagieren natürlich darauf, wenn denen jemand praktisch genau die Argumente in den Mund legt, die sie eigentlich hören wollen.
Das ist furchtbar. Dort sitzen die Eltern und trinken Bier und auf der nächsten Bank sitzen die Kinder schön und trinken auch Bier, weil sie es gar nicht anders lernen.
Es müsste mehr für die Jugend getan werden.
Zu viel Klientel, was nicht so kinderfreundlich ist.
Die Asozialen sind unser Problem heutzutage in unserer Gesellschaft.
Das Problem ist da. Die jungen Nationalen finden hier ihren Nachwuchs. Jugendliche ohne Perspektive und frustrierte Menschen, die ins soziale Abseits geschoben werden.
Die Umfrage wird zwar kommentiert, doch werden die Aussagen eher noch bekräftigt. Das Erklärungsmodell frustriert und arbeitslos gleich Nazi macht sich der Kommentator zunutze. Dass die wirtschaftliche Situation nur bedingt Einfluss auf die Entstehung rechter Ideologie hat, findet dabei keine Erwähnung. Das letzte Statement, die Asozialen seien das Problem in unserer Gesellschaft, wird aber gar nicht kommentiert. Dadurch entsteht ein Bild, nach dem nicht die Ideologie der Nazis im Mittelpunkt der Kritik steht, sondern ihr vermeintlicher sozialer Status. Indem Nazis als Asoziale bezeichnet werden, wird selbst ein Teil der Nazi-Ideologie übernommen. Das Kollektiv hat einen gemeinsamen äußeren Feind und diesmal sind es eben die asozialen Nazis. Das wird hier unkommentiert gelassen. An anderer Stelle verweisen die Initiatorinnen des Hörrundgangs aber ganz klar auf rechte Einstellungsmuster in der Mehrheitsbevölkerung. Dieser Hörrundgang versucht den Blick für jegliche Art gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu öffnen, wird im Prolog zum Hörrundgang gesagt. Einerseits heißt es zwar im Untertitel auf den Spuren rechtsmotivierter Gewalt, andererseits ist der Gewaltbegriff aber sehr weit gefasst. Jede Form der Diskriminierung sei ein Ausdruck von Gewalt. Man wolle auch den Alltagsrassismus thematisieren, der sich beispielsweise darin äußert, dass Leuten aufgrund ihrer Herkunft keine Wohnung vermietet wird.
Hier wollen auch zu viele Leute, die gar nicht hergehören. Zu viele Ausländer. Das ist meine Meinung.
Diese Meinung teilen viele Bürger in Leipzig. Auch in der Mitte unserer Gesellschaft ist Alltagsrassismus weit verbreitet. Menschen mit Migrationshintergrund werden angespuckt in der Straßenbahn. Man verweigert ihnen den Zutritt zum Fitnessstudio oder vermietet keine Wohnung an sie. Ein peruanischer Student berichtet.
Am Anfang hatte ich so eine Erfahrung, wo ich mit meinen Ex-Mitbewohner umziehen wollte und die auch aus Peru kamen. Und da haben wir eine Wohnung besucht und war ganz okay, die Wohnung. Leider wurde abgesagt oder beziehungsweise wir durften die Wohnung nicht mieten, weil die Hausverwaltung hat uns gesagt, dass der Vermieter nicht einverstanden wäre, dass wir einziehen, weil die Nachbarn das nicht möchten. Das war etwas krass und ja, das war vielleicht so am Anfang, wo ich sie so eine Vorurteile-Ding selber habe. Ich glaube, dass man auch die Leute solche Vorurteile abbauen kann, indem man den Leuten gezielt und selbstbewusst anspricht. Ja? Oder beziehungsweise, wenn jemand glaubt, dass ich irgendwie anderes aussehe oder was mache ich denn hier, dann muss man sagen, in einer freundlichen Art und Weise, was man ist oder was man nicht ist. Ja? Damit vielleicht der Mensch die Vorteile vielleicht anderes sieht.
Ansonsten wird Diskriminierung aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft heraus aber wenig im Hörrundgang thematisiert. Im Vordergrund stehen Nazis, die als solche eindeutig wahrgenommen werden und sich wahrscheinlich auch selbst so bezeichnen würden, ob in organisierten Strukturen oder als gewalttätiger Mob. Für diesen Widerspruch zwischen Anspruch und Realisierung des Projekts hat Tina eine Erklärung.
Ja, wir wollten halt den Blick auf jeden Fall schärfen auf diesen Alltagsrassismus. Der ist aber extrem schwer hörbar zu machen. Also das ist ganz schwierig, den einzufangen, weil das natürlich überall passiert im Alltag und du bist nicht überall dabei und hast dein Aufnahmegerät dabei. Und es ist auch ganz schwierig, Menschen zu finden, die da drüber sprechen. Also wir haben versucht, das halt durch die Straßenumfragen zu machen. Da sind halt einige gute O-Töne zusammengekommen und natürlich auch über Freunde. Also das muss ich auch dazu sagen. Das auch viel bei mir über Bekannte und die haben das erlebt und also so mehr dokumentiert von uns. Aber es ist ganz schwierig, da irgendwie das zu fassen.
Obwohl der Anspruch also eigentlich ein anderer ist, ist die Aufteilung relativ klar. Auf der einen Seite die bösen Nazis, auf der anderen die guten Projekte und Initiativen. Damit gelingt es leider nicht, verdeckte Formen von Diskriminierung fassbar zu machen. In der Ablehnung von Nazis sind sich alle einig. Welche Ursachen es aber beispielsweise hat, dass es in linken Clubs Frauenquoten am DJ-Pult und am Einlass gibt und warum Fußball unabhängig vom Verein ein männlich dominiertes Gebiet ist, wird nicht geklärt. Das war aber auch nicht das erklärte Ziel des Projekts, meint Tina.
Ich glaube, so weit sind wir nicht gegangen, weil es natürlich ja auch einfach erstmal einfacher ist und offensichtlicher, wenn es von den richtigen Nazis ausgeht und es irgendwie vielleicht bildlicher und greifbarer ist. Und selbst das, muss ich ja sagen, ist ja für die meisten Menschen in Leipzig einfach nicht präsent, dass es diese Vorfälle gibt. Und da diese Debatte halt anzuregen, dass es natürlich auch in diesen linken Projekten Dinge gibt, die nicht perfekt laufen, würde halt dann unsere Zielgruppe wahrscheinlich einfach zu überfordern. Und natürlich die wir jetzt erreicht haben, klar, da kann ich mir vorstellen, dass da ganz viele kritische Stimmen gibt und die teile ich auch.
Der Hörrundgang richtet sich also weniger an diejenigen, die sich sowieso schon täglich mit verschiedenen Formen von Diskriminierung auseinandersetzen. Vielmehr soll er die Menschen erreichen, die sich noch gar nicht mit solchen Themen beschäftigt haben.
Wir möchten eigentlich die gesamte Bevölkerung von Leipzig erreichen und nicht nur Studenten und Studentinnen, sondern auch Menschen, Bürger und Bürgerinnen, die sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und halt die vor allen Dingen zu sensibilisieren und aufmerksam zu machen, dass es in Leipzig ein Problem mit rechtsmotivierter Gewalt gibt.
Problematisch findet Tina allerdings, dass diese Zielgruppe bisher anscheinend kaum erreicht wurde. Die Vernissage war zwar gut besucht, aber hauptsächlich von Leuten, die sowieso schon sensibilisiert sind für Diskriminierung und auch die Ausstellungsorte entsprechen eher diesem Klientel. Es steht aber in Aussicht, den Hörrundgang auch an andere Orte zu bringen. Orte, an denen die Zielgruppe der Leipziger Bevölkerung vielleicht eher erreicht werden kann.
Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt vom Hörrundgang, könnt ihr einfach auf die Seite www.chronicle.org gehen und euch die Tracks zu den einzelnen Orten runterladen. Das ist wirklich sehr informativ und sehr interessant. Oder ihr besucht die Ausstellung einfach. Dort könnt ihr euch auch alle Hörbeiträge anhören. Passend dazu gibt es zu jedem vorgestellten Ort ein Bild zu sehen. Die Wanderausstellung gastiert noch bis zum 14. Juni in der Wärmerhalle Süd in der Eichendorfstraße 7 und anschließend vom 17. bis zum 28. Juni ist sie im Geisteswissenschaftlichen Zentrum in der Beethovenstraße zu sehen und zu hören. Ja, wir sind schon wieder am Ende von einer Stunde Radio Island angelangt. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch schöne, warme Sommertage. Bis bald, euer Radio Island.